HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Fußball von seiner hässlichen Seite. Den gab es jetzt am Samstag in Frankfurt zu sehen. Bei den Ausschreitungen rund um das Eintracht-Heimspiel gab es über 100 Verletzte. Die Polizei fordert jetzt strengeres Vorgehen gegen Risikofans. Anhänger der Eintracht und Polizisten sind vor der Nordwestkurve des Eintrachtstadions am Samstag aneinander geraten. Risikofans haben mit Pyros geworfen, mit Eisenstangen geschlagen und Absperrgitter auf die Beamten geworfen. Die Polizei wiederum hat mit Schlagstöcken und Tränengas reagiert. Über 100 Menschen sind bei den Krawallen verletzt worden. Die Frankfurter Polizei hat deswegen sogar eine Sonderkommission eingerichtet. Und darüber haben wir vor dieser Sendung mit HR Info Sportreporter Tim Brockmeier gesprochen. Er war am Samstag im Stadion vor Ort und er hat die gemeinsame Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft dazu verfolgt. Wir haben ihn gefragt, was sagt denn jetzt die Polizei über diese Ausschreitungen am Samstag?
Also zunächst mal wurde betont, dass der Vorfall in dieser Größe und Schwere so schon lange nicht mehr da gewesen ist, zumindest im unmittelbaren Bereich des Stadions mit über 100 Verletzten. Die Polizei hat in Person von Gesamteinsatzleiter Thomas Schmiedl zunächst nochmal das bestätigt, was wir mittlerweile uns auch zusammenreimen konnten aus Zeugenaussagen und Videos, dass es wohl erstmal eine kleinere Auseinandersetzung zwischen Fans und Ordnern vor dem Stehplatzbereich der Eintracht-Fans gab. Die Ordner attackiert wurden, es zu Gewalt kam und daraufhin Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Und nach Sicht der Polizei, nach Schilderung der Polizei, wurde diese zu Hilfe gerufene Polizei sofort von gewaltbereiten Eintracht-Fans attackiert. Es wurde mehrfach das Wort Gewaltexzess benutzt vom Einsatzleiter. Es wurde von einem Frankfurter Problem generell in der Kurve gesprochen. Es wurde erzählt, dass diese Fans vor Ort so gut wie alles nutzten, was als Wurfgeschoss zu gebrauchen war, Handtuchspender herausgerissen aus Toiletten, Flaschen, Feuerlöscher, Absperrgitter. Und dann wurden auch zwei Videos gezeigt, auf denen diese Vorfälle zu sehen waren, von Bodycams, diesen Körperkameras, die viele Polizisten ja sozusagen vor der Brust tragen. Allerdings muss man dazu sagen, die begannen erst mitten im Geschehen. Also man konnte nicht erkennen, wie dieser ganze Vorfall begonnen hat, was der Auslöser war. Und dann kam auch noch die Staatsanwaltschaft zu Wort, die sagte, sie wolle die Geschehnisse wirklich vorbehaltlos aufarbeiten und zwar in alle Richtungen, also in Richtung Fans, die sich da falsch verhalten haben und gegen die teilweise auch schon Anzeigen vorliegen, aber auch in Richtung mögliches Fehlverhalten von Polizei und Polizisten.
Am Donnerstag gibt es ja schon das nächste Eintracht-Heimspiel und dann werden ja Polizei und Risikofans wieder aufeinandertreffen. Wie soll das dann genau ablaufen?
Ja, das war ein großes Thema tatsächlich gerade bei der Pressekonferenz, weil in der Tat, da treffen ja im Zweifel genau dieselben Fans und dieselben Beamten aufeinander, die sich da jetzt am Samstagabend gegenübergestanden haben. Also die Polizei sagt auch, dass sie dieses Spiel mit der gebotenen Gelassenheit, aber auch Sorgfalt vorbereiten will. Es wird keine besonderen Maßnahmen für dieses Paarock-Spiel geben, jetzt aufgrund der Geschehnisse am Samstag. Sie haben aber sehr klar und sehr deutlich dazu aufgerufen, dass die Fans vor allen Dingen eben aus dem Stehplatzbereich den Einsatzkräften keinerlei Ansatz oder Ansätze geben sollen für Aktion und Reaktion, also dass sie sich ruhig verhalten sollen, entsprechend wie man sich bei einem Fußballspiel verhält und dass sie dann dieses Spiel hoffen, ordentlich über die Bühne zu bringen, um danach dann weiter an dieser Aufarbeitung der Geschehnisse vom Samstag zu arbeiten.
Nach den Krawallen vor dem Eintracht-Spiel am Samstag mit über 100 Verletzten hat die Polizei jetzt Bilanz gezogen. Infos dazu hatte Tim Brockmeier. Der AWO-Skandal um Luxusdienstwagen, Scheinarbeit und überzogene Gehälter hat schon für viele Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt gibt es die nächste. Diesmal steht der Sohn des Ehepaars Richter vor Gericht. Die Richters waren Geschäftsführer der AWO-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt. Die beiden sind auch schon verurteilt worden. Sie müssen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen. Und jetzt sind der Sohn und die Schwiegertochter der ehemaligen AWO-Geschäftsführer angeklagt. In Wiesbaden ging jetzt der Prozess gegen den Sohn Gerion Richter los und darüber haben wir vor dieser Sendung mit Birgitta Söhling gesprochen. Wir haben sie gefragt, was wird dem Angeklagten denn nun genau vorgeworfen?
Es geht um den Vorwurf der Untreue oder der Beihilfe zur Untreue in den Jahren 2011 bis 2019. Da soll der Sohn des Ehepaars Richters insgesamt 180.000 Euro zu Unrecht bezogen haben, zusätzlich zu seinem regulären Gehalt als Abteilungsleiter im Kita-Bereich. Unter anderem durch Honorarverträge, Beraterverträge oder Minijobs, wo laut Anklage allen Beteiligten klar war, dass diese Arbeitsleistungen nie erbracht werden, dass es sich also um Scheinarbeit handelt und auch durch unberechtigte Zulagen. Unter anderem soll der Angeklagte 3.500 Euro brutto jeden Monat erhalten haben dafür, dass er auf einen Dienstwagen verzichtet oder die AWO soll in Vorleistung gegangen sein, als er eine schwere Krankheit hatte, einige Monate ausgefallen ist. Da hat die AWO das Gehalt weitergezahlt, weil es Unstimmigkeiten mit der Krankenkasse gab. Als dann aber aber das Krankengeld kam von der Krankenkasse, hat der Angeklagte es wohl nicht für notwendig gehalten, das der AWO zurückzuüberweisen. Also insgesamt war es schon ein recht tiefer Einblick in ein wirkliches System von Selbstbereicherung. Selbst die Musik für die Hochzeit, 2500 Euro hat die AWO bezahlt, 5000 Euro für ein Luxushotel in Berlin nach der Genesung. Oder besonders interessantes Detail, selbst der Sprachanalyst, der den Maulwurf ausfindig machen sollte, der das ganze Betrugsverfahren bei der Staatsanwaltschaft ins Rollen gebracht hat, also selbst das Gutachten dieses Sprachprofessors, das hat die AWO bezahlt mit 2400 Euro.
Wie hat der Angeklagte denn reagiert? Hat er sich überhaupt geäußert?
Er hat sich kaum geäußert, umso sprachgewaltiger, aber sein Pflichtverteidiger, ein in Wiesbaden sehr bekannter Anwalt, der auch die Mutter Hannelore Richter vertritt in ihrem Verfahren. Und der hat etwa anderthalb Stunden monologisiert. Im Wesentlichen lief das auf die Feststellung hinaus, die AWO war ein erfolgreiches Geschäftsmodell, ist zu schnell gewachsen. Man hat dann auf bewährte Mitarbeiter gesetzt, denen musste man eben Anreize bieten, damit das Unternehmen erfolgreich bleibt. Und das macht man in Familienunternehmen nun mal so. Und der hat schlicht abgestritten, dass gemeinnützige Unternehmen da andere Regeln haben. Und auf den Vorwurf, das Geld an den Sprachanalysten sei nun wirklich nicht durch die Satzung der AWO gedeckt, hat er gesagt, es sei doch die Pflicht eines Vereins, solche Durchstechereien zu verhindern. Und insofern sei das doch ganz angemessen gewesen, das zu bezahlen.
Und wie geht es weiter in diesem Prozess?
Angesetzt sind insgesamt weitere Verhandlungstage. Es sind zahlreiche Zeugen geladen. Die Mutter Hannelore Richter selber wird aber von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen und hier vor Gericht in Wiesbaden nicht auftreten.
Der AWO-Skandal wird juristisch weiter aufgearbeitet. Birgitta Söhling hat uns darüber informiert. 20 Zentimeter Neuschnee. Und das innerhalb weniger Stunden. Sowas hat es bei uns in Hessen schon lange nicht mehr gegeben. Es hat teils kräftig geschneit und in den Höhenlagen ab 200, 300 Metern soll der Schnee dann auch liegen bleiben. So könnte es im Taunus, dem Spessart und dem Vogelsberg richtig winterlich werden. Und Saskia Klingelschmidt war für uns im Betriebshof der Stadt Schmitten unterwegs. Und sie hat sich mal angeschaut, wie gut man dort auf den Wintereinbruch vorbereitet ist. Denn in Schmitten hat es auch kräftig geschneit.
Der Schnee ist sehr feucht, also der bleibt erstmal so von alleine liegen.
Das war Harald Karduk, er ist hier der Chef vom Schmittener Betriebshof. Wie viele Schneeschaufeln haben Sie eigentlich poliert für diesen Winter?
Oh, für jeden Mitarbeiter mindestens mal eine und somit sind wir bei 10 Stück, die auf jeden Fall blitzeblank da stehen.
Ich bin heute reingefahren in Schmitten und da habe ich gedacht, Donnerwetter, die Straße ist aber schon gut geräumt, weil hier schneit es nämlich ehrlich gesagt wie Sau.
Ja, die Straßenmeisterei des Land Hessen ist natürlich auch unterwegs und wir tun unser Ding auch noch dazu, sodass es optimal wird und wir hoffen, dass der Bürger dann weiterkommt. Ne?
Wie gut sind Sie denn vorbereitet so auf die kommende Wintersaison?
Streusalz haben wir in ausreichender Menge da mit 175 Tonnen, dazu 4 Fahrzeuge, die voll aufgerüstet sind. Ich denke, da sind wir gut vorbereitet.
Wenn ich als Schmittener morgens aufstehe, ab wann kann ich mit Ihnen auf der Straße rechnen bzw. mit Ihren Kollegen?
4.30 Uhr sind wir da. Da geht's los, um den Fahrverkehr vor dem Verkehr, der nach Frankfurt läuft, zu erwischen, somit die Straße vorzubereiten.
Herr Karduk, 20 Zentimeter sollen da heute kommen im Tagesverlauf. Also es schneit ja wirklich heftig. Schaffen Sie das dann auch noch tatsächlich alles zu wuppen?
So wie es kommt, so wie es erzählt wird, sind wir darauf vorbereitet und wir werden in 3 Schichten darauf reagieren. Wir machen super Teamleistung hier und von daher denke ich, haben wir eine gute Voraussetzung, um hier umzugehen. Da geht's los.
Und da fährt der Schneepflug. Na, nur los. Boah, mit Ketten sogar unten dran. Donnerwetter.
Ja, in diesen Höhenlagen geht es nicht anders. Deswegen ist mit Ketten fast unverzichtbar, um die Sicherheit auch zu gewähren.
Schmitten ist daran gewöhnt, in den anderen höheren Lagen, im Vogelsberg etwa oder im Spessart, da ist man auch daran gewöhnt, dass es schneit. 20 Zentimeter sollen da heute zusammenkommen, so die Meteorologen. Und das wird auch liegen bleiben, aber die Straßenmeistereien, die sind darauf vorbereitet, Hessenmobil auch. Über 1000 Mitarbeiter räumen dann die Straßen frei in Hessen und über 90.000 Tonnen Streumaterial sind für diesen Winter eingekauft.
HR-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt war das. Sie ist in Schmitten unterwegs gewesen und hat nachgefragt, wie gut man dort vorbereitet war auf den vielen Schnee, den es jetzt zum Wochenstart gab. Ja, und der Wintereinbruch in Hessen kommt auch ganz pünktlich zur Eröffnung vieler Weihnachtsmärkte. Da schmecken nämlich der Glühwein und die gebratenen Mandeln umso besser. Unsere Reporter geben uns jetzt mal einen Überblick über die Weihnachtsmärkte in ihrer Region.
Es ist Ende November und da dürfen drei Sachen nicht fehlen. Glühwein, Weihnachtslieder und kleine Buden mit Schnickschnack und Handarbeit. Genau, die Weihnachtsmärkte in Mittelhessen starten wieder. Der erste hat schon am Freitag aufgemacht, der Christkindlmarkt in Limburg. 24 Bütchen gibt es hier, zwei Kinderkarussells und ein riesen LED-Weihnachtsengel, mit dem man Selfies machen kann. Heute geht der Weihnachtsmarkt in Gießen los und auch der in Herborn im Lahn-Dill-Kreis. Auf dem Marktplatz dort steht ein romantisches weihnachtliches Hüttendorf mit Mandelhäuschen und Apfelwein. Aus Mittelhessen, Anna Spieß.
In Darmstadt freuen sich die Schausteller und die Besucher vor allem, dass der Weihnachtsmarkt endlich wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann. Man darf sich gemütlich in geheizte Hütten kuscheln. Hier auf dem Marktplatz dreht sich wieder die schmerzlich vermisste riesige Weihnachtspyramide mit den heiligen drei Königen und den knuffigen Engeln. Und auch auf der kleinen Bühne hier im Ratskeller und auf dem Friedensplatz ist wieder ganz schön was los. Von Soul-Klassikern und Folk-Legenden über gemeinsames Weihnachtsliedersingen bis zur Kinder-Mitmach-Disco mit Clown. Außerdem wird der Nikolaus am 6. Dezember hierher kommen und zusammen mit der Kinderpunsch-Prinzessin in einer Kutsche über den Weihnachtsmarkt fahren. Petra Demand vom Weihnachtsmarkt in Darmstadt.
Der Weihnachtsmarkt in Fulda ist echt total vielseitig. Es gibt 6 verschiedene Themenmärkte. Die sind in der kompletten Innenstadt verteilt, vom mittelalterlichen Weihnachtsdorf im Hof des Von der Au-Museums, wo es neben Glühwein und Punsch auch Met gibt, über den Winterwald an der Stadtpfarrkirche mit dutzenden Tannen und Holzschnitzeln als Waldweg. Dort riecht es auch wirklich waldig. Bis zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Uniplatz, da steht auch das Wahrzeichen, die 18 Meter hohe, zweistöckige Pyramide. Katinka Mumme aus Fulda.
Viele Weihnachtsmärkte haben in Hessen eröffnet und in vielen Regionen gab es auch pünktlich Schnee und damit eine besonders große Portion Weihnachtszauber. Ja, und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.